Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und heute habe ich mal wieder den wunderbaren Attila zu Gast und das kann ja fast nur bedeuten, es ist Le Buffet Time. Wir reden über die Spiele im Februar, die bei Xbox Live with Gold und PS Plus im Programm inkludiert sind. Einen wunderschönen guten Morgen, Attila.
Guten Morgen, Manu.
Du bereitest immer schön unser Menü hier vor für das Le Buffet und wie gerade schon angedeutet, wollen wir über alle Spiele reden, die in den beiden Abo-Programmen von Microsoft und Sony enthalten sind. Wir versuchen so ein bisschen einen Überblick euch zu geben, welche Spiele lohnen sich, was sind es überhaupt für Spiele, was sind vielleicht Neuauflagen von alten, bekannten Spielen, für welche Systeme sind die raus, welche lohnen nochmal einen Blick und welche kann man sich vielleicht getrost sparen. Das ist so ein bisschen das Konzept dieses Formats und wir steigen traditionell ein mit dem Xbox Live with Gold Programm, würde ich vorschlagen, Attila. Da sind dieses Mal ja einige ganz nette Sachen dabei. Wir hatten letzten Monat schon über das A Kingdom for Keflings kurz gesprochen. Das kam für die Xbox 360, ein Spiel aus dem Jahr 2008. Und du kannst noch mal ein paar Takte, glaube ich, dazu sagen, weil du hast es jetzt noch mal gespielt.
Ja, genau. Das ist sozusagen der Nachzügler im Games with Gold Programm, das vom 16. Januar bis zum 31. Zur Verfügung stand. Ist abwärtskompatibel, natürlich ein Spiel aus dem Jahre 2008. Gehört zu dieser Keflins-Reihe bei Microsoft. Das war so die Idee, die Xbox 360-Avatare in Spiele einzubauen. Und die haben das in dem Sinne gemacht, dass sie gesagt haben, wir machen hier so eine Art City-Building-Ressourcen-Management-Spiel. Erinnert ein bisschen an die Siedler an der Oberfläche. Und man kann entweder irgendeinen random Hauptcharakter, das ist sozusagen der Riese, ein Giant, spielen oder man kann halt seinen Microsoft-Avatar spielen. Und das Spiel ist, man baut im Prinzip eine Stadt auf für diese Keflings. Das sind so kleine, wuselige Figuren, da erinnert es auch stark an die Siedler. Und man selber als Gigant, da erinnert das so ein bisschen an die Molyneux-Spiele fast schon wieder, geht so durch diese Stadt und tut die Keflins von einem Ort zum anderen, trägt auch mal Ressourcen rüber und so weiter und so fort und baut dann so auch die Gebäude zusammen. Und das klingt eigentlich ganz nett. Also ich finde, es ist auch ein sehr entspanntes, sehr ruhiges Spiel von dem, was ich gesehen habe. Es ist aber auch ein sehr langsames Spiel, fand ich. Dadurch, dass du alles mit diesem Avatar machst, man guckt so aus der 3D-ISO-Perspektive, so klassisch Strategiespiel-mäßig drauf. Du denkst dir in dem Spiel immer wieder, gebt mir eine Maus, gebt mir eine Übersichtskarte, gebt mir eine Ressourcenanzeige. Also das Spiel hat diese Elemente, die man bei den Siedlern ja irgendwann perfektioniert hat, viel stärker runtergebrochen und auf diese ich bin der Gigant und mach alles. Und es ist zwar schön, aber es verlangsamt das Gameplay unnötig und macht's halt auch kompliziert. Wenn ich von der einen Ecke zur Karte merke, okay, ich brauche noch irgendwelches Holz und es liegt halt auf dem anderen Ende der Stadt, dann muss ich da halt hinlatschen und muss das selber machen oder muss diese Keflins irgendwo hin tun. Und dann ist vielleicht die Straße zu dünn, dann muss ich zu klein für mich als Gigant, dann muss ich außen rumlaufen und so wird das alles sehr zäh. Also an sich eigentlich eine nette Idee, aber man wünscht sich wirklich so klick, klick mit der Maus die Sachen zu machen und es geht auch die Übersicht verloren. Man merkt gar nicht in den Ressourcen, wo gibt's denn gerade Mangel. Also das geht so ein bisschen unter, dass man eine relativ nah gezoomte 3D-Optik hat und wie gesagt, eigentlich könnte so ein schöner siedlerartiger Ablauf sein mit schönem Wuselfaktor, bis zu dem, was ich auch gesehen habe, keine wirkliche Bedrohung oder Herausforderung. Man baut so über so wie einen Talentbaumartig so Stück für Stück die Stadt aus. Dann kommt erstmal ein Wohnhaus, dann kommt ein Bürgermeisterhaus, dann kommt halt ein Sägewerk und ein Steinwerk und so weiter geht's. Und dann hat man eine Stadtmauer mit einer riesen Menschen. Und das ist auch alles nett und die tanzen dann um dich herum. Aber wie gesagt, dadurch ist es halt ein ewiges Micromanagement und es macht das mit dem Avatar halt fast unspielbar. Ja, das ist ein bisschen schade. Also es wäre so zum Sprung zu den Siedlern gewesen, aber dann durch diese erzwungene Mechanik schafft es das leider nicht einzulösen.
Ja, wurde jetzt ja auch nicht mega groß fortgeführt. Also diese Keflings haben sich jetzt nicht zu so einem Franchise entwickelt, wie es die Sims oder so geworden sind. Das spricht ja auch schon so ein bisschen dafür, dass es jetzt nicht so mega gut ankam.
Es wirkt so ein bisschen wie manchmal diese Xbox Kinect-Spiele, wo dann man irgendwie die Avatare noch reingesetzt hat, um das Ganze zu promoten. Aber so richtig durchdacht ist es dann am Schluss halt leider nicht.
Ja. Ein Spiel, was man aber auf jeden Fall spielen sollte, vielleicht sogar das Highlight diesen Monat. Ich hoffe, ihr habt schon runtergeladen. Wir können ja aufnahmetechnisch und sendetechnisch nicht immer alle Daten erreichen, sodass ihr es noch rechtzeitig runterladen könnt, weil halt manche Spiele nur bis Mitte des Monats zur Verfügung stehen. So leider auch das nächste Spiel, nämlich Split Second Velocity. Eins der wohl besten Xbox 360-Spiele, die damals erschienen sind. Ein absolutes Must-Have von den BlackRock Studios. Und ich glaube, nicht nur Michas Lieblings-Arcade-Racer ist leider mega gefloppt, das Spiel. Aber ein, Geheimtipp wäre zu klein gesagt. Also wir waren uns damals alle einig und auch heute ist es immer noch hochgelobt, dass es ein fantastisches Spiel ist. Und wie hast du es denn jetzt erlebt beim Neuspielen? Stimmen diese Gerüchte noch, dass es so gut war?
Ja, das Schöne ist, ich habe es damals nicht gespielt. Das ist so einer dieser zwei Arcade-Racer-Lücken, die ich habe. Blur war das eine, das war, glaube ich,
im ähnlichen Zeitraum
raus. Genau. Genauso gefloppt und Split Second Velocity. Und ich war jetzt begeistert, dass es im Games with Gold Programm aufgenommen wurde, habe mich richtig drauf gefreut und ich wurde auch nicht enttäuscht. Also die Besonderheit bei dem Spiel ist ja, dass man, während man arcadig mit Fantasieautos über irre Strecken brettert, auf Knopfdruck mehr oder weniger so Ereignisse auslösen kann. Ob das jetzt ein explodierendes Fass ist oder ein Zug, der halt reinfährt bis hinten, Schiff, das in den Dock steht und dann rüberrollt. Und das muss man so timen, dass man damit den Gegner erwischt und aufpassen, dass man selber nicht sozusagen auffährt. Und ich finde es toll, dass überhaupt mal jemand Innovation in diesen Bereich reingebracht hat, weil in der Art gab es ja das vorher nicht. Und ich war erstaunt, wie gut es immer noch spielbar ist.
Und es hat auch wirklich, so wie du gesagt hast, es hat einfach so Wow-Effekte drin, dass da wirklich Dinge passieren, die man halt so in Racern irgendwie auch noch nicht gesehen hat. War wirklich fantastisch. Hat natürlich so diese klassischen Fundraiser-Probleme, das hast du, glaube ich, auch gemerkt, so Gummiband-KI und so weiter und dann, was man halt von Mario Kart und Co. auch kennt, dass man halt immer bis zuletzt spannende Ergebnisse haben möchte als Game Designer, was sich manchmal ein bisschen unfair anfühlt. Das hat Split Second auch, das Problem.
Ja, es gibt im Prinzip das Äquivalent zum blauen Panzer manchmal. Du bist ganz vorne und dann kracht halt der Flugzeugträger unter dir ein und du fällst halt wieder zurück. Es ist nicht ganz so schlimm. Also man hat schon das Gefühl, man kann sich manchmal Vorsprünge rausfahren und dann gibt's halt so ein paar kleine Designentscheidungen wie ein Time-Attack-Modus, der funktioniert, finde ich, in dem Bereich einfach nicht. Aber das holen die halt alles wieder rein, indem sie zum Beispiel einen Modus haben, wo dich irgendwelche Hubschrauber attackieren oder du fährst irgendeinem Riesenlaster hinterher, der brennende Ölfässer runterwirft und du musst einen von diesen Lastern nacheinander überholen und das ist einfach, das ist Burnout-mäßig, das ist unkaputtbar, das Spiel. Das lässt sich fluffig steuern, das ist grafisch immer noch recht ansprechend und ich fand das wirklich gut und auch teilweise die Ereignisse waren wirklich schön gemacht. Man sozusagen sammelt ja so auf dem Powermeter an, also man kann so kleine Ereignisse zünden, wie gesagt, wie so eine kleine Explosion, aber wenn man so driftet oder im Windschatten fährt, kann man das aufladen. Wenn man halt so ein 3-Level hat und dann da mal reindrückt, dann explodiert im Prinzip der gesamte Bildschirm. Und hat mir gut gefallen und ist irgendwie so ein perfekter Titel. Ich glaube, ich hätte mir den irgendwie nicht mehr geholt oder vielleicht mal in 10 Jahren dann doch nochmal irgendwie auf eBay oder so geguckt. Aber das war jetzt eine schöne Gelegenheit, den in dem Programm über die Abwärtskompatibilität noch reinzubekommen, 7 Jahre später. Also ich habe auch, bin relativ sehr eingeteilt, so als Fernsehserie, so Reality-Show und das auch in Seasons und Folgen. Und ich habe die ersten 2 so mehr oder weniger flockig mal durchgespielt und
Ich wünsche mir da immer noch ein Sequel. Das wurde ja leider gecancelt, das Sequel. Gibt es leider keins mehr, auch von Pure, dem ersten Spiel. Das war auch nicht so schlecht, das war auch ganz geil. gab es leider auch keine Fortsetzung. Und das ist genau das, was Micha und ich uns immer wünschen, so eine Fortsetzung, die so ein bisschen dieses Burnout-Feeling irgendwie auch wieder zurückbringt. Ich bin da guter Dinge. Split Second könnte, glaube ich, mal wieder ein Revival erfahren. Ich glaube, so ganz so tot ist die Marke noch nicht. Mal gucken.
Irgendwie schade ist, dass Need for Speed wird immer wieder auf den Markt geschmissen, obwohl es katastrophale Auswüchse inzwischen hat. Aber so Sachen wie Split Second oder Burnout oder wie heißt der Sony-Ableger, den sie da auch ganz groß damals hatten.
Motorstorm, was der mich auch meinte.
Ja. Motorstorm, genau. Da kommt halt nichts. Und es gibt irgendwie den Simulationsmarkt mit Gran Turismo und Forza. Dann gibt's noch ein bisschen Forza Horizon und Mario Kart.
Forza Horizon geht noch am ehesten in also die so Richtung. Das hat noch so dieses Arcade-Feeling. Ja. Nun gut.
Ja, das ist schön.
Ein Sequel gab es aber zum nächsten Spiel, das haben wir auch besprochen, nämlich Shadow Warrior 2 hatten wir 2016 erst besprochen, das war relativ aktuell und jetzt im Xbox Live Games with Gold Programm war das Original bzw. Shadow Warrior für die Xbox One aus dem Jahr 2013. Ein klassischer, sehr klassischer Shooter, würde ich sagen, oder?
Ja, das ist ja sozusagen das Remake der erste Teil. Und es gibt original schon Remakes. Das Original ist lustigerweise von 3D Realms, also den Duke Nukem Machern, und sieht aus wie Doom. Also es ist wirklich, es gibt...
Ja, das war 93.
Genau,
ja,
und es ist sehr, oder auch beziehungsweise wie Duke Nukem sieht's aus, hat anscheinend auch ein ähnlich gelagert Humor und irgendwie haben sie es sogar geschafft, so Originalszenen am Anfang einzuspielen. Das ganze Spiel nimmt sich sowieso nicht so richtig ernst, was ihm gut tut. Und wir haben hier sozusagen ein Remake von den Flying Wild Hawk, also die Hard Reset auch gemacht haben. Und ja, das ist, wie du sagst, ein relativ oldschooliger Shooter. Fand ich insofern auch angenehm eigentlich, also so mit Medpacks und gut ein bisschen so diese Gegnerhorden, die halt auf einen zustürmen, aber durchaus schön fluffig spielbar, sehr brutal, also da musste man schon ein bisschen schlucken, man kann mit dem Katana, man ist so im japanischen Setting angesiedelt, die Gegner wirklich in Stücke hauen. Und ich habe auch gedacht, Shadow Warrior 1 wäre indiziert in Deutschland, aber anscheinend war das vielleicht mal der Fall oder es ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Und sie machen sehr viel richtig bei dem Spiel, finde ich, weil sie einerseits sich selber nicht so richtig ernst nehmen. Das fängt beim völlig klischeehaften Hauptcharakter an, geht über man geht so in die japanische Dämonenwelt rein und hat selber einen sehr sarkastischen Dämon neben sich, der den Hauptcharakter reihenweise verarscht. Also das funktioniert auch. Der Humor nimmt dieser Brutalität so ein bisschen die Schärfe, finde ich. Das haben die Entwickler auch selber so angegeben, die Idee zu sagen, weg von diesem Duke Nukem Original Shadow Warrior Humor, der sehr so auf sexistische Geschichten und so ging, und hin eher zu einem splatterigen, aber halt brutal, aber lustigen, so Grindhouse-mäßigen Humor. Und es funktioniert. Ja. Also sie haben das Spiel ganz interessant hinbekommen.
Ja, und dieser Grindhouse, das passt ganz gut, weil man eben nicht nur Schusswaffen hat, sondern eben auch Schwerter, sehr viel mit Nahkampf unterwegs ist und so ein bisschen Magie gibt's, glaube ich, auch. Gell? Also ich finde, das spielt sich dann doch, obwohl es halt ein sehr eintöniges Spielprinzip ist, also auch von der Geschichte und so, aber so diese, man hat sehr viel Möglichkeiten, die Gegner abzumetzeln. Dadurch bleibt es ein bisschen abwechslungsreicher.
Ja, das ist es halt. Also die Levels gewinnen keinen Innovationspreis. Die sind Arena, Schlauch und mit ein paar Geheimgängen und so. Aber im Prinzip lockern sie das halt einerseits durch das System auf. Also man hat so im Prinzip so eine Art Magiefähigkeiten, die man durch Tastenkombinationen hat, die kann man auch relativ gut ausbauen mit Talentbäumen. Man findet dafür auch eine entsprechende Währung sozusagen, die Chi-Energie. Da gleichzeitig sammelt man Geld, womit man seine Waffen upgradet und man hat halt Karma, die so passive Kombo-Geschichten, also die Kombos sammeln Karma und dadurch kannst du deinen Charakter halt, macht mehr Schaden hier und da. Aber zum Beispiel zum Heilen über die Magie muss man dann halt schnell den Stick rechts X oder so drücken. Und das macht das Ganze ein bisschen netter. Der Nahkampf ist auch wirklich gut gelöst. Man muss immer wieder in den Nahkampf gehen. Die Gegner sind jetzt auch nicht die hellsten, aber es funktioniert ganz gut. Manchmal sind halt die Level relativ schnell leergeräumt und dann tut sich da nicht mehr viel. Und man muss dann irgendwo in irgendeiner Ecke noch irgendwas aufsammeln, bis es dann weitergeht. Aber sie haben halt wirklich einen tollen popkulturellen Humor reingepackt. Man findet immer wieder zum Beispiel Glückskekse. Und nur um ein Beispiel zu geben, du machst halt einen auf und da steht, Hilfe, ich bin ein Programmierer bei einer Firma, die haben mich hier in den Keller gesteckt, holt mich hier raus, bitte. Und solche, oder all your cookies belong to us. Und es ist wirklich, es zaubert schon einem manchmal immer wieder das Schmunzeln aufs Gesicht. Ja.
Kann man absolut spielen und mitnehmen und ist ganz okay gealtert, finde ich auch. Kann man machen.
Ja.
Gibt es den ganzen Februar übrigens, also ist noch zu haben, falls ihr noch nicht runtergeladen habt. Shadow Warrior in der Xbox One Version. Gibt es natürlich auch für andere Systeme, aber klar, hier in dem Kontext jetzt hier im Xbox Games with Gold Programm zu haben.
Ist der nächste wert.
Ja, absolut. Das nächste Spiel gibt's auch noch bis Ende Februar, seit dem 16. Februar, nämlich auch ein Remake sozusagen von Crazy Taxi, dem Dreamcast-Klassiker schlechthin, glaube ich. Kennt man, jeder kennt den Soundtrack, jeder liebte dieses Spiel damals. Leider ist das Beste nicht mehr mit dabei, nämlich die Original-Soundtrack. Der fehlt leider bei Crazy Taxi aus Original-Lizenz-Gründen, die dann eben halt nicht mehr erneuert werden konnten oder zu teuer waren oder was auch immer. Aber zumindest das Grundprinzip des Spiels ist in dieser Neuauflage von 2010 enthalten, aber so richtig gut gealtert ist dieses Prinzip dann eigentlich doch nicht. Also da behalte ich es lieber in der Dreamcast-Version in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, das sehr gut von Nostalgie lebt. Man spielt sozusagen Taxifahrer in so einem an San Francisco angelegten Stadt und rast halt durch die Gegend, sammelt in japanischer Spielhallen-Variante mit so einem Taxi irgendwelche Passanten auf und muss sie sehr schnell irgendwo hinbringen, hat ein gnadenloses Zeitlimit, gewinnt dann sozusagen ein paar Sekunden durch die Kunden, wenn man das schafft. Und ich glaube, ich habe es nie, ich wusste nicht mal, dass es viel mehr als diesen Stadtabschnitt gab, weil ich es nie weit geschafft habe. Also es ist dieses klassische Sega Arcade, du hast 30 Sekunden, die gnadenlos runtertippen. Und der Soundtrack war wirklich grandios. Ich kann allen nur empfehlen, den sich irgendwie ihr Handy oder was auch immer daneben zu legen und von Offspring All I Want laufen zu lassen. Das wertet das Erlebnis dann doch wieder auf. Ich find's auch wieder schön, so ein Klassiker, das ist wie Nights. Da kann man mal reinschauen, wenn man das nicht kennt, und mal gucken, was sozusagen die Faszination damals ausgemacht hat. Und das gehört irgendwie schon in die Hall of Fame der Arcade-Klassiker. Es ist halt wirklich ein Arcade-Spiel. Es ist kein tief schürfendes Spiel.
Kann man keine
es
Abende
macht halt seine, nee, seine halbe Stunde oder so macht's dann mal Spaß und dann reicht's auch wieder. Es ist interessant, dass Sega immer Probleme mit den Soundtracks hat. Also Outrun gab es mal Probleme und wie heißt es denn? Burnout, das mit dem Kampfflieger. Also immer wieder verschwinden Sega-Spiele aus den Stores. Ich weiß nicht. Entweder ist der Soundtrack zu gut oder sie haben da irgendwie lizenztechnisch keine guten Verträge aufgesetzt. Aber wie gesagt, man sollte, wenn man es überhaupt nicht kennt, mal reinschauen. Und für alle anderen, die sollten in ihrer nostalgischen Erinnerung, glaube ich, schwelgen.
Ja. Genau, also Crazy Taxi noch im ganzen Februar. Von Mitte Februar bis Mitte März ist auch ein interessantes Spiel, was gar nicht so alt ist. Ein Ableger der Assassin's Creed-Reihe, nämlich India von der Assassin's Creed Chronicles-Reihe. Das ist ein 2,5D-Ableger, also ein zweidimensionales Spiel, aber mit dreidimensionalen Figuren. Man läuft aber auf den zwei Ebenen und man hat im Prinzip so diese Grundmechanik von Assassin's Creed drin, nämlich Schleichen und Meucheln, aber in so einer 2D-Ebene Perspektive, aber es hat eher so Plattformer-Charakter, also ein bisschen Schleichen, bisschen so Gimmicks und Waffen einsetzen, und es gibt drei Teile davon, India, China und Russia. Und das waren so quasi so kleine Nebenschauplätze, Nebengeschichten, die haben wir hier auch besprochen bei Insert Moin und haben uns insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Das India ist jetzt eben diesmal hier dabei. Ich mochte die sehr gerne, diese Teile der Serie. Ich weiß nicht, ob die anderen da jetzt auch noch kommen, aber wenn man einen gespielt hat, kennt man eigentlich alle drei. Der einzige Unterschied war, dass man halt unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten hat, aber die waren schon sehr, sehr ähnlich, diese drei Spiele. Wie hat's dir denn gefallen? Du kanntest die, glaube ich, bis jetzt noch nicht, oder?
Nee, ich habe mir damals die komplette Chronicles-Serie, die gab es dann als auch Bundle. Auch da muss man sagen, das hätte es durchaus bei Xbox Games with Gold. Dafür hätte es eigentlich gereicht, alle drei reinzupacken. Die kriegt man inzwischen in Sales für irgendwie gefühlt 10 Euro, alle drei zusammen. Und ich habe die mir auf der PlayStation Vita geholt. Und ich glaube, die sind sogar Cross-Buy, ich weiß es gar nicht, aber und habe dort mit dem ersten, der ist, glaube ich, China, angefangen. Und ich fand die auch ganz, ganz nett. Man kann ja auch so ein bisschen in die Tiefe dieses 2D-Raums gehen. Also man kann sich in die Schatten
ziehen. Ja, oder man läuft mal so über so eine Brücke dann irgendwie rüber in den Vordergrund und so. Genau, ganz hübsch gemacht.
Genau. Ich glaube, auf der Vita war es ein bisschen zu kleinteilig. Das hat mich dann in manchen Situationen einfach ich hatte frustrierende Stellen, wo ich einfach nicht weiterkam, weil ich irgendwie übersichtsmäßig die Gegner nicht mehr gesehen habe. Ich muss es nochmal, glaube ich, eine Chance geben auf der PS4 oder jetzt halt gerade das Games with Gold nochmal nutzen, um den zweiten Teil auf der Xbox zu spielen. Ich finde auch schön, dass wir den Weg gegangen sind. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen stecken geblieben, aber es ist ein schönes Spiel und macht eigentlich viel richtig und ich möchte dem schon noch mal irgendwann.
Ich fand die optisch auch sehr ansprechend, alle drei. Also ich habe die alle drei durchgespielt. Ja. Man erfährt relativ wenig über die Assassin's Creed Backstory. Da hatte ich gedacht, gibt es vielleicht ein bisschen mehr interessante, also sind so ein paar Cameos dabei natürlich und man hat ein paar interessante Charaktere und kriegt schon so ein bisschen was mit, aber die Spiele leben eher von der Mechanik. Also das macht wirklich Spaß, da dann in diesem Indien, in diesem Russland und in diesem China rumzulaufen, weil die grafisch wirklich cool geworden sind. Die haben tolle Ideen auch drin, wie du schon gesagt hast. Dann läuft man mal über so eine Brücke oder dann gibt es eben auch ganz coole spielerische Abwechslung da drin. Wenn man so Metroidvania-Spielmechaniken mag, die mag ich ja bekanntermaßen sehr gerne, dann fühlen die sich schon sehr gut an und steuern sich auch gut. Ich habe die am PC gespielt und auf der Xbox, glaube ich, auch. Also sehr cool, aber ich bin da ganz bei dir. Da hätte man eigentlich auch alle drei Teile jetzt als Bundle irgendwie releasen können. Das hätte sich jetzt Microsoft auch keinen abgebrochen oder Ubisoft, wenn man da gleich alle die Trilogie reingepackt hätte, ja.
So günstig, wie die inzwischen verkauft werden, wäre das machbar gewesen. Und wie gesagt, das ist nett, aber warum sie dann den zweiten Teil machen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie da China schon mal released, das müsst ihr nochmal nachschauen.
Ja. Genau, Entwickler von den Climax Studios und gibt's wie gesagt noch bis zum 15. März und lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Also da macht man wenig verkehrt. Ja,
das glaube ich auch.
Sehr cooles Spiel. So, das war's mit Xbox Live schon, mit Xbox Games with Gold. Dann können wir rübergehen zur PlayStation. Da gibt's auch ein paar ganz interessante Sachen. Und wir fangen mal an mit einem Spiel, da weiß ich, dass der Micha es mag, mit dem ich aber noch nie irgendwas anfangen konnte. Ein Launch-Titel der PS4, muss aber nichts heißen, ist von den vom Japan-Studio von Sony direkt, nämlich Knack von 2013. Und da magst du mir jetzt bestimmt was dazu sagen, weil ich habe es tatsächlich nie gespielt.
Ja, ich hatte es immer irgendwie auch so wahrgenommen. Die Kritiken waren eher gemischt, wenn ich mich erinnere.
Ich habe mich auch gewundert, dass ein zweiter Teil angekündigt wurde, ehrlich gesagt auch. Weil das ging ja schon
sehr unter. Ja. Interessanterweise hat der wesentlich bessere Kritiken bekommen, soweit ich das überblicken konnte. Und hat anscheinend ein paar dieser Fehler vom ersten Teil dann auch ausgemerzt. Ich habe halt sehr schnell gesehen, dass das Spiel schnell verramscht wurde damals. Hab das so irgendwie als unerfolgreichen Launch-Titel der PS4 abgehakt. Hat mich auch nie so interessiert, sah aber immer ganz nett aus. Und das muss man dem Spiel jetzt auch lassen. Also es ist so ein bisschen erinnert die Mechanik an God of War, also eine feste Kameraperspektive. Man spielt Knack, so einen kleinen, putzigen, ja, so ein Wesen, das aus so Einzelteilen besteht. Das sind so magische, wie auch immer, alte Relikte einer untergangenen Zivilisation auf so einem erdähnlichen Planeten. Das sind Menschen dort, die haben gelernt, diese Relikte zu nutzen für alltägliche Sachen wie Fahrzeuge, Flugzeuge und so weiter. Und ein Wissenschaftler hat halt geschafft, diesen Neck zu reaktivieren. sehr schön, sehr schöne kleine Effekte, ne, die, und man kann dann auch, indem man neue Relikte findet, wächst man dann. Also man, das ist auch die Lebensanzeige. Jedes Mal, wenn du Schaden bekommst, schrumpft Neck. Jedes Mal, wenn er wieder irgendwelche Relikte aufschlägt, das ist wie so kleine Health Packs, dann wächst Neck. Das nutzen sie auch ganz nett im Spiel. Hat eine relativ simple Kampfmechanik, also man hat so ein relativ simples Kampfsystem, wo man mit ein paar Buttons schlagen kann und ausweichen kann. Und am Anfang scheint das auch immer ganz nett zu sein und herausfordernd, durchaus herausfordernd. Das ist bricht so ein bisschen mit dem Look. Beim Look denkt man eher an Kinderspiel und lustiges, nettes Jump'n'Run und simple 0815-Geschichte und so. Und dann wird das doch ganz schön schwer bis irgendwann sehr nervig. Und das Spiel hat zwar auf der einen Seite eine schöne, bunte Welt, ist jetzt auch durch die PS4 Pro optimiert worden. Das tut dem Spiel gut, weil es anscheinend im Original viele Slowdowns hatte. Das ist anscheinend sehr gut angekommen. Aber das Spiel hat halt einen eklatanten Fehler, der mit einem anderen eklatanten Fehler aneinander greift, finde ich. Und das eine sind grandios beschissene Checkpoints. Also ich habe, glaube ich, schon sowas lange nicht mehr gesehen. Das kombiniert mit einem doch recht anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad, der manchmal einfach unfaire Stellen hat. Also diese feste Perspektive und die relativ eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten von Neck, du kannst halt ein-, zweimal ausweichen, kann es einfach sein, dass dich irgend so ein Energiepfeil von irgendeinem Gegner aus dem Off mehr oder weniger trifft und du halt 3/4 deiner Lebensenergie verlierst. Also viel hält der Typ einfach nicht aus. Und wie oft ich mich durch 3-4 mehr oder weniger simple Kämpfe durchkämpfen musste und dann am 5. oder 6. Kampf wieder zu scheitern, also da ist das Gamepad echt akut gefährdet. Und es ist nicht so, dass die Kämpfe groß anders ablaufen oder so. Es sind wirklich lineare Schlauchlevel und es wird halt irgendwann sehr monoton und sehr repetitiv. Und das hat's in meinen Augen leider einfach kaputt gemacht, das Spiel.
Ich war so ein bisschen enttäuscht, weil das ist von Mark Czerny, eine Legende. Also der hat mit 17 hat er schon einer meiner damaligen absoluten Lieblingsspiele entwickelt, nämlich Marble Madness. Seitdem ist der irgendwie, also seit den 80er Jahren ist der da mega bekannt, hat an California Games mitgearbeitet, bei Crash Bandicoot, war dann irgendwie bei Sega auch vorher und hat dann die Ratchet und Clank Spiele mitgemacht und auch bei God of War mitgemacht. Und also da hatte ich eigentlich gedacht, wenn der einen Launch-Titel macht für die PS4, da irgendwie völlige Freiheit hat, dann kommt da ein richtig geiles Spiel bei raus und naja, war dann halt doch nur Knack. Aber ja.
Ja,
also ja, ich finde schade. Jetzt so in einem PS Plus Programm kann man das, glaube ich, mal mitnehmen. Da ist das ganz okay, aber als Launch-Titel damals war das schon eine kleine Enttäuschung.
Ja, ich glaube halt auch einfach, es gibt einfach Leute, die können sich da wiederfinden, die können sich da rein verbeißen, die sehen das vielleicht auch als motivierend an. Aber wenn ich halt 4-5 Mal wegen so Kleinigkeiten scheitere und meine Lebensenergie halt einfach nicht ausreicht und ich ja so minimale Fehler habe, also das Spiel mich einfach ständig bestraft und dann auch noch mal wieder hinlaufen lässt, dann verliere ich halt die Motivation. Und im PlayStation, also jetzt im Plus-Programm ist es gut aufgehoben, ist gut mal reinzugucken, es wird seine Freunde finden, es hat ein sehr nettes Upgrade-System, das fand ich irre. Wenn man so ein Geheimnis findet, sozusagen zeigt es dir an, was deine Freunde alle gefunden haben in der PSN-Liste und dann kannst du auswählen. Und dann kannst du dir sozusagen du musst halt aus verschiedenen Teilen ein Upgrade zusammenbauen und wenn du alles hast, dann wird's erst effektiv. Also wirklich nette Ideen dabei. Aber diese Checkpoints, das hat mich gebrochen bei dem Spiel. Da hatte ich echt keine
Lust. Was ich sehr löblich finde für ein Spiel von 2013, es hat PS Pro Unterstützung bekommen, jetzt nachträglich noch. Und hat ein bisschen Grafik- oder Framerate Upgrade bekommen, was echt ganz cool ist, aber ist ja auch ein Sony-eigenes Studio und Spiel. Das ist auch nicht so verwunderlich. Also von daher trotzdem löblich, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, und wie halt gesagt, die Framerate-Upgrade, das hat anscheinend einen dieser Kritikpunkte ausgemerzt, wo bei dem Original auf der normalen PS4 das halt wirklich frustrierend anscheinend war. Aber brauchst du natürlich auch eine PS Pro,
genau, für den Launch-Titel. So ist. Darf man nicht vergessen. So, dann ein sehr aktuelles Spiel und auch eine Empfehlung, eingeschränkt zu empfehlen, aber immerhin auf jeden Fall für so ein Programm ein absolutes Highlight, nämlich Rime. für die PS4 aus dem Jahr 2017. War lange in Entwicklung. Ich finde es interessant, dass es jetzt im PS Plus Programm auftaucht, weil das hat Sony damals auch auf der Gamescom bei irgendeiner Präsentation als das große neue Vorzeigetitel gezeigt. Dann war es ein bisschen stiller um dieses Adventure, was so ein bisschen Cell-Shading-Grafik hatte, was so ein bisschen auch an Zelda und Brothers und so erinnert hat. Und alle waren sehr gespannt, was Rime werden wird. Es sah fantastisch aus. Und dann kamen so die ersten Unkenrufe, Sony zieht sich zurück und hat dann aufgehört, Rime zu finanzieren. Weil sie gesagt haben, die Macher da von Tequila Works, die kommen nicht hinterher, die Erwartungen werden nicht erfüllt und dann erfüllt. Und dann hat sich Sony zurückgezogen aus dem Projekt. Und ich schon so, oh nein, scheiße, ich hatte doch irgendwie so Hoffnungen in Rime. Die haben es dann tatsächlich geschafft, noch ihre Rechte zurückzukaufen und haben dann mit zwei kleineren Publishern das tatsächlich noch irgendwie hinbekommen, dieses Spiel fertig zu bekommen. Und deswegen finde ich es jetzt umso interessanter, dass es jetzt quasi im Abo-Programm von Sony wieder auftaucht. Ein Happy End sozusagen. Das Spiel wurde dann leider auch nicht ganz so geil, wie ich es erwartet hatte, aber es hat schon sehr hohe Qualitäten. Also man kann es auf jeden Fall spielen, es ist so ein Puzzle-Adventure, man läuft mit einem Jungen rum. Ich habe schon gesagt, die Grafik erinnert so ein bisschen an Zelda Wind Waker, hat einen ganz tollen Soundtrack und hat echt, echt geile Rätsel. Also die Rätsel sind wirklich das Highlight. Man läuft über diese Insel, trifft dann so ein mystische Tiere und die Rätsel haben so eine ganz coole Mechanik. Also nur mal so als bisschen so ein Beispiel, du rollst dann so eine Kugel und merkst dann, wenn du diese Kugel rollst, verändert sich der Sonnenstand und musst dann mit Schatten arbeiten und musst dann dich selber als Schatten an eine Wand projizieren, um dann da irgendwelche Dinge auszulösen. Also ein sehr innovatives Puzzle-Rätselsystem und wirklich jedes Rätsel hat interessante, coole, neue Aspekte, die dann auch nicht irgendwie 100-mal totgeritten werden, sondern wirklich so in jedem Chapter, es gibt dann, glaube ich, so 5 Abschnitte insgesamt auf dieser Insel, ist insgesamt sehr linear und auch nicht allzu schwer, aber durchaus anspruchsvoll und macht sehr viel Spaß. Und was man auch dem Spiel positiv anrechnen muss, ist es nicht einfach nur ein Puzzle-Game, sondern es hat auch eine zusammenhängende Geschichte. Also da passiert was und am Ende versteht man auch, was bestimmte Symboliken zu bedeuten haben, was bestimmte Dinge, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und insgesamt dann doch ein recht cooles Spiel geworden. Hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Aber halt nicht so ganz so geil, wie es auf den ersten Trailern zu erwarten war.
Ja, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zu langsam. Also mich hat's, ich fand es auch sehr schön, aber es entfaltet sich sehr langsam und ich fand die Rätsel teilweise fast schon zu einfach. Also ich lasse es, was du sagst, ist ein sehr innovative Rätsel, mit Perspektiven spielt man da und mit Ton und die unterschiedlichsten Sachen. Man kann sogar ein paar Hinweise richtig finden, die wirklich ein Foreshadowing auf die Geschichte geben. Das fand ich auch ganz schön, wobei wirklich die Geschichte sich halt erst am Ende entfaltet. Ja, ja. Ich bin jetzt auch noch nicht komplett durch, aber ich kenne das Ende schon über den Podcast von euch. Du hattest ja damals drüber gesprochen, Insert 9908, glaube ich. Und die Rätsel sind, wie gesagt, schön, aber ich fand sie teilweise einfach so, du gehst dahin, du machst es, okay, da öffnet sich was weiter, du machst das. Und es war nicht so, es war ein bisschen spannungsarm irgendwie. Vielleicht entwickelt sich das noch besser, das kann sein.
Nee, das stimmt schon. Das meinte ich mit dieser Linearität. Also es ist immer klar, was du machen musst und es gibt immer nur eine Sache zu tun. Man hat aber das Spiel erweckt so den Eindruck, als hätte es mal größer werden wollen. Genau. Und irgendwie eine Open World bieten und eine Insel, wo man was entdecken kann. Und das gibt's ja einfach nicht. Also du läufst hier rum und da gibt's, klar gibt's ein paar versteckte so Sachen, so Collectibles, die du finden kannst, aber die Insel selber, da passiert halt wenig und du bist in diesem abgeschlossenen Bereich und musst einfach zu den Rätseln hin und wenn du die dann gelöst hast, dann geht's halt automatisch weiter und dann bist du irgendwann durch. Also man merkt halt wirklich, dass Sony da, glaube ich, die Finanzierung gestoppt hat, dass die da nicht ganz happy waren und dann haben die aber immer noch das Beste draus gemacht, aber das merkt man dem Spiel schon an, dass es halt insgesamt so, glaube ich, auf das Minimum-Set dann eingedampft wurde, um das Spiel halt noch irgendwie fertig zu kriegen. Und das rechne ich dem Studio an, dass es insgesamt dann noch ein rundes Ding wurde. Aber man merkt schon an diesen Ecken so, gell, da hätte irgendwie mehr drin sein können in diesem ganzen Konzept, in diesem ganzen Spiel.
Ich habe, glaube ich, auch den Fehler gemacht, dass ich es am Anfang so Open World geschädigt, wie ich bin, bin ich halt in jede Ecke gelaufen. Naja. Und da findet man zwar ein paar Collectibles und so, aber eigentlich verliert man nur Zeit. Und wie du sagst, man muss sich eigentlich konsequent von einem, man muss einfach wissen, okay, es gibt einen Weg, ich arbeite mich von einem Rätsel zum nächsten. Und dann ist es eine vielleicht auch ein bisschen anderes Erlebnis, ein schnelleres Erlebnis, ein befriedigerendes Erlebnis als ich, der irgendwie von kreuz und quer von jeder Ecke und dann vielleicht auch noch runtergefallen ist und dann den ganzen Berg wieder hochrennt und dann irgendwie so denkst, so, okay, da war jetzt nichts, was soll das alles?
Nö, das hilft, wenn man weiß, es ist sehr linear und es macht am Ende auch noch irgendwie einen Zusammenhang, dann lenkt man sich da, glaube ich, auch nicht zu sehr ab. Ja. Aber es ist ein schönes Spiel für dieses Programm, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und was mich wundert, ist, dass sie es jetzt rausbringen, weil im Prinzip sind es 2-3 Monate nahe mit der Switch-Version. Also die ist ja im November, glaube ich, rausgekommen. 2017.
Von der man übrigens nur abraten kann. Die Switch-Version ist eine Katastrophe technisch. Die ruckelt und wackelt und ist nicht zu empfehlen, hat Micha gesagt.
Ja, wobei jetzt anscheinend auch ein Patch rauskam, aber ja, das habe ich auch gehört. Aber. Und da bin ich jetzt irgendwie
froh, die beste Version,
weil ich mir denke, so, jetzt kriege ich es umsonst, spiele es vielleicht doch noch durch und muss es mir für die Switch nicht für 40 Euro kaufen.
Also passt da gut rein und wie gesagt, ein nettes Happy End, dass das wieder bei Sony jetzt gelandet ist.
Ein typischer Plus-Titel irgendwie, ne?
Absolut, ja. Gut, der nächste Titel, ein Spiel von 2009 für die PlayStation 3, nämlich Spelunker HD. Und meine Frage wäre jetzt, hat das was mit dem berühmten Spelunky zu tun?
Das war nämlich auch meine erste Frage und ich habe schon gedacht, aha, billiger Rip-Off? Nein, genau andersrum. Es ist, wir haben schon wieder ein Remake, wo auch noch das Original spielbar ist. Spelunker war anscheinend das Original 1985 auf dem Nintendo, auf dem NES. Und das wurde jetzt, das ist von Irem, den R-Type-Machern, und das wurde dann 2009 geremaked und hat mehr oder weniger Spelunky inspiriert. Also nicht das Remake, sondern es ist natürlich das Original.
Ja.
Und La Mulan und die ganzen anderen, die wir kennen, ist in dem Sinne auch mehr oder weniger ein unverändertes Original im Gameplay. Und ist nur ein bisschen grafisch. Okay. Ja, genau, so ein bisschen neue Grafiken und neue Levels auch noch dazu und alles. Wobei da auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer wächst, Pfeffer liegt, weil im Prinzip, das war, glaube ich, schon bei dem NES-Original relativ unerbittlich. Und das ist es heute noch. Also, das ist ein Hardcore-Spiel gefühlt, wo man ständig stirbt, wo man eine gnadenlose Sprungmechanik hat. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich springe von einer Liane weg. Also man muss Setting erzählen, ne? Wer das nicht kennt. Spelunky und auch Spelunker sind so typische Minen-Permadeath-Spiele mehr oder weniger. Wobei das Spelunker nicht Permadeath ist, aber man hat so roguelike Elemente. Man sucht sich durch so eine Mine, man muss sich da durch bomben, man hat Gegner und zu allem Überfluss auch noch geht einem der Sauerstoff aus und der kann nur ausgeglichen werden, indem man irgendwelche Items sucht. Also man hat auch einen gewissen Zeitdruck. Und dann muss man auch mal von einer Liane zu einer Liane springen oder auch irgendwie in den Minen-Kart durch die Gegend flitzen, was halt so in der Mine auf einen zukommt. Und das Spiel, also ich habe gedacht, ich spinne, ich springe da von dem ersten Aufzug an die nächste Kante und sterb sofort. Also das hat eine ganz komische Kollisionsabfrage bei den Kanten und bei den Sprüngen. Und es gibt sogar eine Option, um diese Lianensprünge zu automatisieren, ein bisschen zu helfen, weil sie selber gemerkt haben, dass es heutzutage wahrscheinlich keiner mehr richtig steuern kann. Und schön, dass man das Original auch noch spielen kann in dieser poppigen 8-Bit-Grafik, aber holla die Waldfee, also das Spiel ist echt gnadenlos und die HD-Grafik sieht halt sehr, sehr schäbig aus, finde ich, so günstig iOS-Port-mäßig. Hat, glaube ich, in Japan trotzdem Erfolg gehabt, hätte aber meiner Meinung nach echt kein Remake gebraucht, also kann man Koop bis zu 6 Spieler spielen, habe ich gelesen. Aber ich glaube, da brauchst du eine sehr hohe Frusttoleranz und musst motiviert sein, dich da rein zu verbeißen. Also da war ich instant gefrustet und habe das halbe Spiel nicht verstanden. Ich habe mich dann ein bisschen eingelesen, aber ja. Also ich glaube, das Beste ist, dass es das Original gab und es Spelunky inspiriert hat. Das kann man, glaube ich, getrost übergehen, wenn man keinen Herzinfarkt bekommen möchte.
Ja, alles klar. Dann gehen wir noch direkt weiter zum nächsten Spiel. Von 2014 auch für die PlayStation 3, Mugen Souls Z. Klingt nach einem Nachfolger, so typisch japanisch mit einem Z hinten dran. was handelt es sich denn dabei? Du hast aufgeschrieben, ein JRPG.
Ja, also ich habe das starke Gefühl, dass Sony einen Deal mit einmal Devolver hat und einmal mit NIS America. Ja. Also das ist ein von NIS America gepublishedes Spiel. Es gibt nachher noch ein anderes von Compliant Heart gemacht und ist so eine Art JRPG-Taktik-Rollenspiel, aber so eine richtige der japanischen Art. Also nicht so Final Fantasy Tactics-mäßiges, wo wir als Westeuropäer noch so ein bisschen was anfangen können damit gefühlt. Ich habe sehr oft dran gedacht, dass ich jetzt gerne einen Micha neben mir sitzen hätte, der mir sagt, nein, das verstehst du völlig falsch, das ist eigentlich ganz cool. Oder sagen würde, ja, du hast recht, das ist wirklich katastrophal. Also das Spiel ist sehr japanisch in seinen Charakterzeichnungen, in seinem Humor, ne, sehr frivol, übertrieben, keine Ahnung, es dauert eine halbe Stunde, dann landen die weiblichen Charaktere im Schaumbad, so gefühlt, und du verstehst die Welt nicht mehr, weil du nicht weißt, warum, aber gut. Man ist ja so als Podcaster, hat man ja so eine gewisse Schicksalsergebenheit und sagt, kein Problem, ich mach da jetzt einfach mal weiter. Es ist chaotisch erzählt, irgendwie sympathisch, sehr schöne Anime-Sequenzen, aber gleichzeitig sind das Labertaschen vor dem Herrn. Also ich glaube, das erschlägt dich. Das ist eine halbe Visual Novel, die da noch drin ist, bis man so mehr oder weniger erstmal zu den ersten Strategie-Rollenspiel-Part kommt. Also es ist ein Nachfolger, wie du sagst. Mugen Souls gab's schon. Mugen Souls Z ist der Nachfolger, der anscheinend ein paar Sachen besser macht. Ich kenne den Vorgänger jetzt nicht. Also grafisch altbacken, aber halt schöne Anime-Figuren, recht komplex in seinen vielen, vielen Systemen. Mit so ein bisschen runden Strategie, das ist so dann 3D, ne, wie man es so ein bisschen kennt, mit Positionierung und Buffs und ein innovatives Feature, das ist, man kann die Gegner sozusagen gefangen nehmen, indem man sie so ein bisschen bezirzt, aber das ganze System finde ich eigentlich dann doch recht belanglos und die Geschwätzigkeit der Charaktere killt es dann irgendwie für mich am Schluss. Es kann sein, auch da wieder, dass es Leute gibt, die da so ein bisschen drauf stehen und das vielleicht auch viel lustiger finden oder auch spannender. Ich fand das ziemlich anstrengend. Es gibt auch so ein nettes System, ist so ein Weltraumschlacht mit einem Transformer, mit Steinschere, Papiersystem, aber das ist alles so überladen, übereinander und man versteht die Hälfte irgendwie nicht mehr. Also ich fand es sehr anstrengend zu spielen, muss ich gestehen. Und das halt alles mit Tutorials und Textboxen. Also nicht so
toll. Na gut. Ein Spiel, was du dann aber wahrscheinlich mit deinem westlichen Gefüge deutlich besser verstanden hast. Ein 2D-Metroidvania, aber auch wieder ein Remake, nämlich Exile's End für die PS Vita aus dem Jahr 2015. Hat dir das dann wenigstens besser gefallen?
Ja, das war ganz, ganz schön. Also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hat mir gar nichts gesagt. Auch der, also das sozusagen das Original, das Escape von Matt Fielding. Und der Soundtrack ist anscheinend von einem Ninja Gaiden Veteran, den ich auch nicht kannte. Und das ist so ein richtiges Oldschool 2D Metroidvania, das sehr an Super Metroid auf dem Super NES erinnert. Also es hat eine 16-Bit Grafik, es ist sehr klassisch, ohne Innovation in dem Sinne, hat eine ganz nette Science-Fiction-Story. Man landet auf einem Bruch sozusagen, leidet Schiffbruch auf einem Planeten, wo so eine Minen-Company gegraben hat, zu deren Rettung man unterwegs ist. Also hat so ein bisschen Anklänge an Aliens. Erinnert auch vom Grafisch an diese Aliens-Teile vom Nintendo DS, glaube ich, gab es da damals.
Das, was mir gerade ein bisschen peinlich ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den Namen Matt Fielding kenne, und jetzt ist mir es wieder eingefallen. Das war der, das war die Rolle aus Melrose Place. Das war der, der schwule Charakter in Melrose Place.
Ich glaube nicht, dass es der gleiche ist.
Nee, das war ja ein fiktiver Charakter, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich diesen Namen, und das muss leider Melrose Place gewesen sein. Tut mir leid, Matt, echter Matt Fielding.
Vielleicht ist es auch ein Pseudonym, das sich daraus inspiriert. Das ist auf einer ganzen Spur. Lange Schweigen am Ende des Podcasts.
Alles, oh Gott, Melrose Place, oh Gott. Ja, Entschuldigung.
Kein Problem. Ja, wie gesagt, also das Spiel ist Oldschool Metroidvania für Leute, die sowas auf sowas stehen, können da mal reinschauen. Es macht sich am Anfang unnötig schwer. Also der Einstieg ist wirklich untererklärt teilweise, und ja, bis man mal keinen Fallschaden mehr erleidet und so weiter. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz, ganz atmosphärisch. Man bewegt sich wirklich von Bild zu Bild, also hat kein Scrolling.
Mhm, okay.
Fand ich auch sehr oldschool-mäßig, aber irgendwie nett für die Vita. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Also es war ein Spiel, wo ich, glaube ich, länger dran geblieben bin, als ich am Anfang gedacht habe.
Mhm. Exiles End für die PS Vita. Immer noch schön, dass sie weiterhin Spiele für die PS Vita rausbringen. Immer noch ein schönes Gerät, trotz Switch. Das nächste Spiel ist auch für die Vita, aber auch für die PlayStation 4, nämlich Grand Kingdom. Und das ist der zweite angesprochene NIS America-Titel. Diesmal ist nichts von Devolver dabei, aber dafür eben zweimal NIS America. Ein Strategie-Rollenspiel.
Und Telltale kein Spiel diesen Monat, das wollen wir ja mal erwähnen.
Da freut sich der Attila, genau.
Ja, Gnade mir. Ja, das ist so der Geheimtipp diesen Monat, finde ich. Grand Kingdom hat mir auch überhaupt nichts gesagt. Ist ein Strategierollenspiel von Monochrome Corporation. Und da war ich völlig überrascht. Also es gibt's auch für PS4, ist Cross-Buy und ich glaube auch Cross-Save. Da wird viele freuen, die ihre Vita schon eingemottet haben. Also kann man sich ohne Probleme auf die PlayStation runterladen. Und erinnert grafisch so ein bisschen an Dragon's Crown, ne? Mhm. Diesen Brawler, der auch für die Vita und die PS4 mal erschienen ist. Und macht im Prinzip so vieles richtig, was Mugen Souls Z sozusagen falsch gemacht hat, also ohne die jetzt direkt vergleichen zu können, aber allein die Dialoge sind etwas knapper gehalten, sie reden zwar immer noch sehr viel, aber sehr schön vertont, sehr schöne Anime-Grafik, alles ein bisschen besser gutierbar für unseren Geschmack, ne? So von der Ästhetik her. Und man spielt einen Söldnertrupp, der in einem großen Söldnerkonglomerat aufgenommen wird, und befindet sich nach dem Untergang eines riesigen Reiches sozusagen in der Mitte, umgeben von vier unterschiedlichen Reichen, die alle miteinander kämpfen. Also das Magierreich, das an Waldelfen erinnernde Reich, das klassische Paladinreich und so ein, wie kann man das nennen, so ein Wüstenreich. Ne? So, die, es bedient schon alle Klischees, die man so hat. Aber das ist ganz, also so als Grundstory sehr schön erzählt, sehr malerische Grafiken, auch immer mit Karten dazu und so. Und man selber kann in der Zentrale sich ausrüsten, kann unterschiedliche Charakter sozusagen auch einstellen. Also man rekrutiert die dann vom klassischen Schwertkämpfer, ne, über die Magierinnen und Lanzenträger und alles dabei, was man sich so vorstellen kann, wird auch immer mehr erweitert. Man rüstet die aus und dann kann man verschiedene Nebenmissionen, Story-Kampagnen und so weiter spielen. Und die Kampagnen oder sozusagen die Missionen selbst laufen wie ein Brettspiel ab. Also man hat so ein wirklich ein Brett vor sich, kann sogar die Punkte einblenden lassen und bewegt wirklich so ein klassisches Spielfigürchen über dieses Brett. Die Gegner ziehen auch. Man hat so und so viele Züge, indem man die Kampagne abschließen muss, trifft man auf einen Gegner, kommt es sozusagen zu einem Kampfbildschirm und da ist es dann so eine Art 2D-Ansicht mit drei Lanes, also drei Prinzip-Ebenen, auf denen man auch vorher schon definieren kann, wie man seine Charaktere positionieren möchte. Und dann kommt es zu einem runden Strategiekampf, der so ein bisschen an die Final Fantasy Geschichten erinnert, aber mit noch so Positionierungsentscheidungen, wie viel kann ich noch laufen, wie viel sozusagen Bewegungspunkte habe ich noch, wie, und dann so eine Art Combo-Angriff. Also es gibt so eine Action-Variante, wo du dann als Bogenschütze musst du deine Pfeile einzeln abschießen und gut timen, als Magierin musst du deine Feuerbälle entsprechend zielen und als Kämpfer musst du zum Beispiel deine Schwertkombos, kannst den Gegner so juggeln in der Luft, also du schlägst ihn hoch und dann verteilst du ihm halt 2, 3, 4 Schwertschläge. Und das hat strategische Komponenten, wie mit Hindernissen oder man wird schon mal von Kanonen beschossen, wenn man auf dem Brettspiel nicht aufgepasst hat und in so eine Kanonenschneise gelaufen ist. Man kann entscheiden, ob man auf dem Brettspiel eben eine andere Wege wählt, also Gegner umgeht, Buffs nimmt, um versteckte Gegner zu sehen, Schatztruhen, Ressourcen und so weiter und so fort. Also das Spiel ist auch am Anfang ziemlich viel. Also man wird wirklich mit Tutorials zugeschüttet. Es gibt unglaublich viele Informationspunkte vom Recruiting über die Shops und so weiter. Jede Hauptstadt dieser Reiche hat auch nochmal Shops und Marktplätze und so. Und die Charakterklassen, das Truppenmanagement, man kann nicht nur einen Söldnertrupp managen, sondern viele mehr. Und dazu kommt auch noch eine Online-Komponente, wo man sozusagen pro Tag einen Krieg zwischen den Reichen mitspielen kann. Also man kann sich als Söldner einem Reich anschließen, denn dem Tag und sagen, ich kämpfe jetzt für die, machen Missionen, bekomme dafür Prestige und Ressourcen und damit steige ich dann auf und dann sieht man auch, wer in der gesamten Online-Community sozusagen wie erfolgreich ist. Also man kann so asymmetrisch spielen, ohne direkte Konkurrenz, aber man hat doch eine Vergleichsebene. Also wie du aus meinem Monolog entnimmst, es ist relativ tief.
Aber klingt ganz spannend eigentlich so.
Ja, also es hat mich, also wer so, glaube ich, auf so Rundenstrategie Rollenspiele steht, Final Fantasy Tactics und so, ist jetzt eine andere Art, aber so dieses auch Fire Emblem, ne, so übergreifende, die große Kampf der Reiche Geschichte und so, das hat mich wirklich überrascht. Es gibt auch einen schönen Test, glaube ich, bei 4Players, die das auch sehr schön sich angeguckt haben. Und das hat mich echt überrascht, das Spiel. Also sehr tief, sehr sympathisch, schön gemacht, handwerklich gut gemacht. Ich hoffe, dass ich da, ich habe es auf der Vita gespielt, das ist eigentlich echt ein gutes Spiel für so, die Kampagnen dauern auch nicht so lange, es gibt 5 Story-Kampagnen. Und das, wenn man mal drin ist, glaube ich, kann man das echt schön abends immer mal ein Stündchen spielen. Man muss halt echt erstmal reinkommen. Also am Anfang braucht man viel Zeit, bis man das alles mal verstanden hat.
Ja klar, aber ist ja bei so einem Strategie-Rollenspiel jetzt auch nicht ungewöhnlich. Klar, logisch. Ja. Gut, das war Attilas Monolog zu Grand Kingdom. Ich habe leider nichts davon gespielt, deswegen konnte ich da jetzt wenig zu sagen, aber vielen Dank für deine Eindrücke. Ich glaube, da kriegt man auf jeden Fall ein gutes Gefühl für, ob man sich das anschauen möchte oder nicht. Das war's mit unserer Kollektion für PlayStation Plus und Xbox Games with Gold Programm. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wir konnten euch ein bisschen ein, zwei Tipps geben oder auch vor Dingen warnen, die ihr nicht mehr anschauen müsst oder die ihr nicht verpasst habt. Wir hören uns im März wieder mit dem nächsten Programm. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin auf @GamesCurator Attilas Bestreben verfolgen, diese Programme weiter zu verfolgen. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, Attila.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche allen viel Spaß mit den Spielen. Und ja, der Blog wird gerade, habe ich wenigstens ein bisschen aktualisiert und habe jetzt auch angefangen, für Xbox Games with Gold so eine Art Archiv seit 2018 anzulegen und da sozusagen einen Überblick zu schaffen. Ich komme nicht mehr ganz dazu, die Spiele auseinanderzunehmen, aber zumindest so Überblicke sind noch da und ich bemühe mich da dahinter zu bleiben und freue mich natürlich, dass ich meinen Platz bei Insert Moin gefunden habe und da unseren Hörern wenigstens kleine Eindrücke geben kann.
Sehr gerne, ich freue mich.
Danke für die Einladung,
auf den Manu. März. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen, wenn es klappt, ist halt immer so die Krux. Entweder man sendet vor dem 15., dann können wir noch nicht alle Spiele angespielt haben, oder man sendet halt danach, dann hat man die Spiele gespielt, aber dann gibt es sie halt nicht mehr zum Download. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, aber wir gucken einfach, ob wir es davor oder danach schaffen, hängt auch immer ein bisschen von den Spielen ab und wie du dazu kommst, die Sachen zu spielen. Vielen Dank, wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder mit dem nächsten Podcast. Gehabt euch wohl einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.